NDR Kultur à la carte
mit Claudia Christoffersen. In der Ukraine-Politik passiert gerade viel, einiges gleichzeitig, in jedem Fall sehr schnell. Über 3 Jahre Angriffskrieg des russischen Präsidenten, viele, viele Menschen sind gestorben, Familien wurden auseinandergerissen, ganze Städte zerstört. Grausames ist passiert. Inzwischen ist von Frieden die Rede, wie der aber geschlossen werden soll, das ist völlig offen. Dimitri Kapitelmann, 1986 in Kiew geboren, mit 8 Jahren in Leipzig gelandet, beobachtet das Geschehen mit besorgter, ungeduldiger Aufmerksamkeit und macht das, was er am besten kann, er schreibt. Über seine Bücher wollen wir sprechen, vor allem über seinen neuesten Roman »Russische Spezialitäten«. Dimitri Kapitelmann ist zu Gast in dieser Stunde. Er ist zu uns ins Studio gekommen und sitzt mir gegenüber. Ich freue mich, schön, dass Sie da sind.
Hallo, sehr schön hier zu sein.
Dimitri Kapitelmann, es ist ja rasant, was gerade passiert. Erst vor ein paar Tagen im Weißen Haus, lautstarke Auseinandersetzung zwischen Trump und Zelensky vor laufenden Kameras. Was sagen Sie dazu? Mit welchen Gedanken haben Sie das begleitet?
Ich habe sowieso von Trump eigentlich nur Unheil erwartet, auch für die Ukraine, besonders seit er diesen Satz gesagt hat, dass er den Krieg in 24 Stunden beenden wird, was einfach von einem so krassen Unverständnis für die Tiefe und Komplexität dieses Krieges spricht. Also Völkerrecht lässt sich nicht in 24 Stunden einfach abspeisen. Die Art, wie die Gebiete geteilt werden, ist einfach... kann auf Jahrhunderte noch eine Bedeutung haben. Ich habe also nur Schlechtes erwartet und es ist noch schlimmer geworden. Es ist ja nicht nur dieser zeitgeschichtliche Unfall, den man damit ansehen musste, wie Vance und Trump auf Zelensky eingehauen haben verbal, wobei man fast froh sein muss, dass sie so grob waren, weil das, was sie davor hatten, nämlich die Ukraine eigentlich kolonialistisch an so ganz fiese Verträge zu binden, ohne die geringsten Sicherheiten zu bieten und sie gleichzeitig als den eigentlichen Aggressor darstellend, als die Partei, die nicht bereit ist zum Frieden. Also es wäre fast schlimmer, wenn sie das diplomatisch und hübsch verpackt hätten, als auf die Buffoon-Weise, wie sie es getan haben. Das war ein Schock, aber die Schockzustände heutzutage sind ja sehr kurzlebig. Dann kommen ja schon die nächsten. Der Entzug der Waffen, auch der schon versprochenen unter der Biden-Administration, das musste ich mir erstmal vergegenwärtigen, was das eigentlich heißt. Das bedeutet, dass die Front ist eine Sache, aber die Städte sind ja auch nicht mehr lange geschützt. Dann kam nochmal dieser zusätzliche Erpressungsaspekt, dass nun auch die Geheimdienstinformationen der Amerikaner fehlen, was heißt, dass der Ukraine nicht Bescheid gesagt wird, wenn die Raketen abgeschossen werden in Russland. Also es heißt nicht weniger, als dass da einfach bereitwillig Leute dem Tod überlassen werden.
Gehen wir vielleicht nochmal gedanklich zurück auf den Beginn des Angriffskrieges am 24. Februar 2022. Ich habe mir so gedacht, bei wirklich wichtigen Ereignissen kann man sich ja oft erinnern, wo war man, als das passiert ist, bei 9/11 zum Beispiel. Wo waren Sie, als Sie vom Angriff auf die Ukraine hörten? Können Sie sich daran erinnern?
Da habe ich eine ziemlich langweilige Antwort. Ich war einfach auf meinem Sofa. Aber interessanterweise, ich kann mich gar nicht so sehr an die ersten Bilder erinnern. Also von den Invasoren, von den Raketen, von den Beschüssen. Mir ist diese Rede von Putin im Kopf geblieben, 2 Tage vorher. Also diese Kriegserklärung und dieses völlig verhärtete und irgendwie wild gewordene Gesicht. Also wenn Sie mich nach der ersten Erinnerung der Invasion fragen, dann ist das dieser Gesichtsausdruck, der einfach nichts als Gnadenlosigkeit vermuten lässt, die dann ja auch gefolgt ist.
Wir werden das vertiefen. Sie haben uns Musik mitgebracht von Mikhail Tariverdiev, einem georgischen Komponisten, der, wenn ich das richtig gesehen habe, in erster Linie auch Filmmusik vor allem gemacht hat. You Have Such Eyes, ein Titel, den Sie besonders mögen. Favorit, haben Sie uns geschrieben. Mhm. Warum?
Also ganz besonders wegen der Sängerin. Also es beginnt mit so einer Jazz-Komposition und es ist alles cool und nett. Und dann fängt sie aber zu singen. Und zwar einen Text, der gleichzeitig verträumt, romantisch und aber auch ein bisschen ungeschickt ist. Darf ich noch weiter ausführen?
Ja.
Also sie singt, U тебя такие глаза, du hast solche Augen, будто в каждом по два зрачка, als ob du in jedem zwei Leuchter hättest, zwei Fahren, как у самых новых машин, wie in den neuesten Autos. Und es ist ein relativ blödsinniger Text. Also ich würde zumindest zu jemandem, den ich meine Liebe bekommt, würde nicht sagen, du hast Augen wie das neueste Auto. Und dann geht sie aber auch noch in fast so eine klassische Tonlage über. Und also, ich bin völlig fasziniert von diesem Lied.
Такие глаза, будто в каждом по два зрачка, как у самых новых машин. По ночам из шоссе в шоссе пролетают машины, шумя двумя парами фар. На два лица и сияет весь океан от помноженных на два глаз. Понимаешь, твои глаза двух земных полушарий карта. Ты когда закрываешь их, погружается на ночь экватор. А когда их прошу открыть я, в них два полюса голубых. В миг открытия thank you.
Dmitri Kapitelmann. Sie sind, habe ich eben schon gesagt, 1986 in der Ukraine in Kiew geboren. Kiew war damals noch eine ukrainische Sowjetrepublik. Größtenteils wurde hier Russisch gesprochen. Heute ist das anders. Ihre Familie kam als sogenannte jüdische Kontingentflüchtlinge nach Deutschland. Das war dann 1994. Da waren sie 8 Jahre alt. Erste Station war eine Flüchtlingsunterkunft. Dann kamen sie nach Leipzig. Sie haben die deutsche Sprache gelernt in der Schule und beherrschen jetzt auch so richtig den sächsischen Zungenschlag. Kann man das so sagen? Zumindest in Ihren Büchern kann man das so lesen.
Absolut, ja. Ich bin vom Fach.
Wollen Sie uns eine Kostprobe geben?
Später vielleicht.
Okay. Aufgewachsen, habe ich auch schon gesagt, sind Sie mit Russisch. Das ist Ihre Muttersprache. Ich trage eine Sprache wie ein Verbrechen in mir und liebe sie doch bei aller Schuld, heißt es in Ihrem Buch Russische Spezialitäten. Mögen Sie diesen Satz erklären?
Das ist natürlich ein Satz, der durch den Krieg erst schreibbar wurde. Momentan ist es so, dass eigentlich alle Menschen, die ich in der Ukraine kenne, ihr Verhältnis zur russischen Sprache umdenken. Sei es der Kindheitsfreund, sind doch übrigens alles Figuren in dem Buch, der Kindheitsfreund, der sagt, ich bin froh, wenn alles Russische hier verschwunden ist, vor allem die Sprache, weil ohne die russische Sprache wären die gar nicht erst hier angerammelt mit ihren Truppen. Russland denkt, unsere Sprache, also ist es auch unser Land. Und ich kann da natürlich nur Verständnis entgegenbringen, aber muss dann mein Kindheitsfreund auch fragen, aber wie sprechen wir denn dann? Ich kann ja kein Ukrainisch. Andere lernen mit 50, haben ihr Leben lang Russisch gesprochen und in Kiew gelebt. Die lernen jetzt aus emotionalen Gründen Ukrainisch. Stellen Sie sich mal vor, mit Mitte 50 beschließen sie einfach, ihre Muttersprache zu verstoßen und eine neue zu lernen, aus emotionalem Ekel. Wobei, als ich gesagt habe, also wollt ihr eure Muttersprache abstoßen, ist erstmal ziemlich grabesstill wurde. Und dann haben sie gesagt, an Andrei und so, ja, die Figuren, naja, es stellt sich raus, dass es eben nicht unsere Muttersprache ist. Für mich ist es nochmal extra kompliziert, weil ich sowieso schon mein Leben lang das Gefühl hatte, dass mein Russisch nicht gut genug ist und dass ich den Bezug zu meinem innersten Kreis verliere, zu meiner Familie. Also ich hatte schon so eine Art Schuldgefühl dieser Sprache gegenüber und jetzt ist da nochmal dieser riesige Haufen ganz anderer, viel schlimmerer, blutigerer Schuld dazugekommen. Aber man kann ja seine Liebe nicht so einfach umerziehen. Und in dem Buch wird die Muttersprache immer mit einem Mutter-Sprache geschrieben, weil die Mutter, obwohl wir aus der Ukraine kommen, der russischen Kriegsrechtfertigung glaubt. Und tatsächlich, also all diese Behauptungen über das Nazi-Regime in Kiew und dass sie alles Marionetten der USA seien, was nebenbei bemerkt jetzt auch so klar eine Lüge ist, aber es ist auch irgendwie egal jetzt in diesem Punkt geschichtlich. Also die Liebe zur russischen Sprache ist sowohl in dem Buch als auch für mich sinnbildlich dafür, dass man sich nicht aussucht, was und wen man liebt, zumindest nicht unter politischen Gesichtspunkten. Und gleichzeitig, Sie merken, dann kommt dann schon so, wenn Sie mich einmal anschubsen bei dem Thema, dann kommt immer mehr. Aber gleichzeitig versuche ich auch mit diesem Buch klar zu machen, dass eine Sprache nicht schuldig ist, sondern höchstens die Menschen Blutflecken darauf hinterlassen. Aber auch die russische Sprache wird natürlich auch noch gebraucht, um zum Beispiel Russland diesen Mördern wieder zu entreißen. Und ich versuche sozusagen da auch die Grautöne zwischen der Polarisierung anklingen zu lassen. Nicht zuletzt, weil wenn man dem Regime, wenn man den Mördern im Kreml das Russische überlässt, dann haben sie ja geschafft, was sie wollten, nämlich sich gleichzusetzen, so wie jede Diktatur das ja will. Nämlich zu sagen, wir sind das Land, wir sind die Kultur, wir sind die Sprache, wir sind unersetzlich, wir sind die Essenz dieses Landes. Ja.
Und bei der Sprache beginnen Sie eben russische Spezialitäten. Das Buch hat zwei Teile. Der erste Teil spielt in Leipzig im Magazin in einem Laden für russische Spezialitäten eben.
Oder vermeintlich russische, weil die meisten
genau. Ja, ja.
Sind keine.
Das erzählen Sie gleich noch, hoffe ich zumindest. Mhm. Mir kam es so vor, dass das eine Art Kammerspiel ist. Mhm. Also in diesem Laden spielt sich so viel ab, während der zweite Teil eine Art Roadmovie ist und sie mit ihren Freunden dann einerseits durch Kiew fahren, andererseits durch die Ukraine und die Kriegsorte auch besuchen. Ich finde, das möchte ich jetzt vorher noch mal sagen, bevor wir auf den Laden noch mal tiefer eingehen. Ich finde es schwierig, den Ich-Erzähler zu unterscheiden von Dimitri Kapitelmann, der Ich-Erzähler, der eben auch Dimitri Kapitelmann heißt. Für mich war das schwierig auseinanderzuhalten, immer auch zu fragen, was ist jetzt Biografie, was ist Autobiografie, was ist autofiktional und was ist wahr daran, was haben Sie wirklich erlebt? Aber vielleicht ist das auch eine Schwebe, die Sie als Schriftsteller natürlich auskosten.
Es ist im Prinzip wie bei all meinen Büchern, die wirklich harten Sachen sind alle wahr. Die Dinge, die ich mir ausdenke, sind eher die schönen, die lustigen manchmal, die eigenwilligen. Auch nicht alle. Also ich, für mich ist auch der Humor in dem Buch und das Alberne und das teilweise Groteske eher ein Teil der Wirklichkeit als ein Teil meiner Fantasie. Ich betone es nur mehr. Aber das, was am Blut und Schrecklichkeiten auch in diesem Buch ist, das ist nicht fabuliert. Naja, es gibt zum Beispiel so eine Szene, das Kapitel heißt Eine Mutter aus Mariupol. Und es ist so eine nächtliche Zugfahrt aus der Ukraine raus, schon in Polen, in einem Schlafwaggon zu viert. Und da ist also der Mann, der Erzähler, vielleicht auch ich, wir können es ja nicht ganz klar trennen, und diese Frau in einem pinken Sweatsuit mit einem kleinen Baby. Also im Prinzip die unbedrohlichste Reisebegleiterin, die man sich vorstellen kann, als mittelalter Mann. Aber die Sachen, die sie aus Mariupol erzählt, sowohl über die russischen als auch über die ukrainischen Truppen, die versetzen einen in Angst und Bange. Das Gesicht, die Bitterkeit, das da mitschwingt. In dem Buch ist es so, dass dann eines ihrer Augen Feuer fängt und qualmt, wenn sie davon spricht. Wie Sie sich denken können, ist das natürlich nicht die reine Wahrheit, aber es ist eine Art, die Wahrheit zu zeichnen.
Das machen Sie vor allem im zweiten Teil Ihres Buches und im ersten Teil sind vielleicht eher die schönen Dinge im Magazin, die dort einerseits zu kaufen sind, die dort zu haben sind, die auch vielleicht so eine Art Seelentrost sind. Ich habe das gedacht. Also es ist Krimsekt, es ist Kaviar, es sind die Pralinen und viel, viel Kitsch und drei Schweinchenwurst zum Beispiel. Was ist das genau?
Die drei Schweinchenwurst oder die drei Schweinchenwurst? Ich weiß nicht genau, was da drin ist. Wahrscheinlich so ziemlich alles. Aber
wie sieht die aus?
Die wie ein Schweinchen. Also wie ein Schweinchen. Wie ein Schweinchenbauch. Es sieht sehr rosa aus und sehr fettig. Und die Werbung dazu ist von groteskerweise von so Kinderstimmen gesprochen. Also man sieht die Schweinchen, aber die sprechen mit Kinderstimmen. Mhm. Und die sagen dann ganz fröhlich, ja, probiert uns doch mal. Und es ist einfach wirklich kaputt.
Ja.
Ja, und sie ist sehr fettig. Aber im richtigen Moment für den richtigen Menschen auch leider unwiderstehlich. Sie haben Kammerspiel gesagt, das finde ich eine total schöne Art, das zusammenzufassen. Ich habe das nie so gesehen. Aber tatsächlich versuche ich den Lesern und auch mir wahrscheinlich ein gewisses Maß an Unschuld zu zeigen. Also in der Verhärtung der Identitäten jetzt, der Nation, der imperialistischen Ansprüche von Russland, ist das ja völlig undenkbar, dass es diesen Ort von noch eigentlich wenigen Jahren gab, wo all diese Nationen, Weißrussland, Russland, Ukraine, Polen, ein- und ausgehen und sich mehr oder weniger als eine Einheit begreifen und einfach Weißkraut und Sonnenblumenkerne, drei Schweinchenwurst und Quass kaufen. Also ich versuche eigentlich einen Bogen zu ziehen. Der Magazin im Buch beginnt irgendwie Mitte der 90er, als noch so sozusagen der Staub vom Zerfall der Sowjetunion in der Luft liegt. Und bei diesem, wenn auch diffusen Wir-Gefühl, in dem natürlich auch ganz viel Brüchiges steckt, was die Zeit dann aufbrechen wird, ziehe ich den Bogen zu, sagen wir, einem Bucha. Und einfach Dingen, wo man 3, 4, 5 Generationen brauchen wird, um das zu verarbeiten, wenn es überhaupt irgendwie zu verarbeiten ist. Das heißt, also diese Teile habe ich auch ganz, ganz bewusst so zusammengefügt in dem Geschäft, wo russische Spezialitäten dran steht, wo aber niemand aus Russland ist, der arbeitet, höchstens ab und zu Praktikanten und auch die meisten Produkte nicht aus Russland kommen. Der Wodka ist ein ukrainisches Label, der wird aber teilweise in Nürnberg abgefüllt, die Wurst wird in Polen eingekauft und. Und das ist in gewisser Weise aber auch natürlich eine Miniatur des sowjetischen Prinzips, das über allem Russland drüber geschrieben wird. Und die einzelnen Komponenten, die das tragen, sind aber eigentlich sehr weit verteilt in dieser Union. Also das ist schon auch sinnbildlich gedacht dafür, dass man die Dinge eben nicht mehr als russisch alle überschreiben kann. Also allein das ist so anachronistisch eigentlich. Und es ist beides. Also es ist ganz, ganz bewusst gewählt, die unerträgliche Leichtigkeit sozusagen von damals im Kontrast jetzt zum Krieg und gleichzeitig aber ganz bewusst der Bogen dazu.
Und Sie können das alles aus diesen Insider-Informationen ja auch erzählen, weil Sie direkt in dem Laden auch gearbeitet haben. Sie haben Ihren Eltern geholfen und Sie haben am Schluss, eben der Laden ist heute geschlossen, mitgeholfen, das Geschäft auch sozusagen abzuwickeln.
Ich bin eigentlich aufgewachsen in diesem Soziotop, Ökotop, Diasporatop, Russotop und natürlich auch den lieben Ostdeutschen. Die waren ja auch da die Gutsten.
Herrlich, jetzt haben wir die Kostprobe bekommen.
Ja. Ich wollte nur nicht wie so ein Zirkusäffchen durch den Ring springen, aber, ja, jetzt war der Moment reif.
Passt, ja. Sie haben auch irgendwo gesagt, es war wie ein Pfandautomat für Nostalgie.
Ja. Ja, man wirft eine Erinnerung, eine alte Erinnerung herein und bekommt Nostalgie, zeitlose Zusammengehörigkeit quittiert. Hm. Irgendwie so.
Machen wir hier eine kleine Pause mit Musik. Musik, die Sie sich auch gewünscht haben. Harfenmusik mit der französischen Harfenistin Lili Laskin. Wie sind Sie auf Lili Laskin gekommen?
Lange, lange Nacht von sehr wildem Rumgebuddel bei Spotify. Mache ich manchmal.
Also eine Zufallsentdeckung.
Ja, aber was für eine?
Aber was für eine?
Thank you.
Vier Stücke aus der Suite für Kinder von Alexandre Tanzmann und die Harfe spielte Lili Laskin. Wir haben eben schon über Sprache gesprochen. In Ihren Büchern gibt es immer, in allen drei Büchern, kluge Gedanken über die Sprache. Sie überlegen, was macht den Unterschied aus? Russisch, Deutsch, wo sagt man im Russischen wie etwas oder wie heißt es im Deutschen? In russische Spezialitäten inhaliert Dimitri die russische Sprache mit einem Sprachinhalator. Mhm. Was ist das für ein Ding?
Der Sprachinhalator dient dazu, die Lunge mit ordentlich russischen Vokabeln, aber auch Selbstvertrauen zu füllen. Und das bedeutet, dass der Erzähler immer bevor er seine Eltern besucht, trotz des russischen Terrors, genauso viele Seiten versucht, russische Literatur zu lesen, wie er Lebensjahre zählt, um dann mit gefüllter Lunge und sicher sagen zu können, reich mir bitte die Gürkchen rüber oder so etwas. In diesem Buch geht es eigentlich in allen Momenten, wo ich die russische Sprache anführe, zum einen darum zu zeigen, dass die Liebe zu dieser Sprache nicht verschwinden kann, selbst wenn ich aus der Ukraine komme. Also sie verschwindet einfach nicht. Also das ist auch immer wieder ein Eröffnen von etwas Schmerzhaftem, aber irgendwie auch Notwendigem.
Und dieses Schmerzhafte, eben dann die Sprache, steht ja zwischen Mutter und Sohn.
Ja.
Die Mutter glaubt an das, was ihr der sprechende Fernseher, fand ich auch ein sehr gutes Bild, also das russische Fernsehen erzählt, dass das ist ihre Wahrheit und Dimitri macht das rasend. Wie ist denn das, auch an der Stelle habe ich mich das natürlich gefragt, im echten Leben zwischen Ihnen und Ihrer Mutter? Oder sprechen Sie vielleicht mit Ihrer Mutter gar nicht oder lieber gar nicht über Politik, über Russland, die Ukraine?
Ja, das kommt ganz darauf an. Die Ironie ist eigentlich, dass meine Mutter eine der skeptischsten Menschen ist, die ich kenne. Also das ist die Person, die immer das Kleingedruckte liest. Es ist die Person, die immer den Boden auf einen Doppelboden abklopft. Also es ist wirklich keine leichtgläubige Person. Die russische Propaganda-Welt, es ist ja eigentlich ein Weltbild, das man kriegt, die brilliert nicht dadurch, dass die Argumente so unfassbar überzeugend wären. Die ist deshalb so wirkungsmächtig, weil sie nichts offen lässt. Also sie macht vor allem ein emotionales Angebot. Man ist immer im Recht. Man hat den Best Man on the Job, was natürlich Putin ist. Man wird dafür auch noch verkannt, von der ganzen Welt sanktioniert. Dabei kämpft man noch den guten, gerechten Kampf und befreit die Ukraine, die ihr eigenes Land zerbomben. So irre sind die in der russischen Darstellung. Also es gibt keinen Widerspruch. Es gibt keine intrinsischen Konflikte, die man erbt mit diesem Weltbild. Und das ist natürlich emotional ziemlich persuasiv. Und je länger man daran das einnimmt sozusagen, umso abhängiger wird man eigentlich.
Aber sie hätte ja die Distanz. Sie lebt ja auch seit 1994 in Deutschland und könnte ja vielleicht auch kritisch sein oder durch die Auseinandersetzung mit Ihnen auch eine andere Sicht haben.
Also das ist ja genau der Umstand, der mich so in die Irre treibt, der mich dann auch teilweise so ein ganzes Buch daran hadern lässt. Es gibt ein Kapitel in Kiew im Bombenbunker und es gibt Treffer. Das Licht geht aus, die Wände beben. Und ich chatte mit meiner Mutter und sage, wir werden beschossen. Und sie sagt, nee, das kann nicht sein. Russland attackiert nur militärische Ziele. Deswegen bin ich nicht auf darauf eingegangen, was Sie gesagt haben, aber es gäbe doch so gute Informationen. Es gibt doch, also die Strecke zur Realität ist doch eigentlich gar nicht so weit. Und deswegen sage ich aber doch, sie ist leider unglaublich weit. Sie ist gesperrt. Und das ist das Problem, von dem ich hier spreche. Dass selbst das Allerklarste, das körperlich Erlebte nicht mehr zu einem Konsens führen kann darüber, in welcher Realität wir leben. Sie sagt ja auch sehr klar, natürlich ist das alles Hirnwäsche. Aber wenn man oft genug bewusst an einer Hirnwäsche teilnimmt, wird das Hirn halt auch verwaschen. Weil zwischendurch, es läuft ja auch nicht die ganze Zeit so, Putin ist gut, Putin ist gut, Putin ist gut. Ist ja nicht, wie das funktioniert, sondern da kommen so ein paar Krimiserien, die sind ganz nett, da kommt ein bisschen Konzert, da kommen so viele Dinge, an denen man einfach so teilnimmt, die aber natürlich auch alle ihre Codes haben. Im Krimi hängt hinten ein Porträt von Putin. Bei dem Konzert sitzen eigentlich nur so Stars und Schauspieler, die niemals etwas Kritisches sagen würden. Ganz im Gegenteil. Aber ne, es funktioniert ja nicht nur über Nachrichten und Butcher gibt es nicht und Putin ist der Beste, sondern es ist ein ganzer Kosmos, an dem man teilnimmt.
Um sich dessen zu vergewissern, sind Sie ja hingefahren in die Ukraine und das ist sozusagen der zweite Teil auch Ihres Buches. Vorher hören wir Musik von den britischen Jazzmusikern Tom Misch und Yusef Dayes. Kiew von Tom Misch und Yusef Dayes. Dimitri Kapitelmann, Sie sind in den Bus gestiegen, haben sich von Leipzig nach Kiew auf den Weg gemacht. 1500 Kilometer. Wie lange fährt man da?
Wir sind, glaube ich, 27 Stunden insgesamt gefahren.
Ui.
22?
Ich weiß nicht mehr. Mit Pausen?
Ja, mit Pausen.
Trotzdem lang. Wann war das?
April.
April. Vor einem Jahr.
Achso, ja, April 2024, jetzt.
Ja.
How time flies, ja.
Hatten Sie Angst bei Ihrer Reise?
Ja, sicher. Also, es hat mir keiner gesagt, boah, Dima, das ist jetzt so eine richtig, richtig gute Idee, ins Kriegsgebiet zu fahren. Aus vielen Gründen. Also, die Strecke, die so nach Kiew fährt, die ist halt so relativ dumm an Weißrussland dran. Wenn man sich so die Deep State-Übersichtskarten der Angriffe anschaut, dann gibt es da einfach ja relativ viel Beschuss. Und die so wirklich die Risiken kann man auch gar nicht abschätzen aus der Ferne. Also es gibt so einen Moment in dem Buch, da fährt, also Andrei Soja und der Erzähler, wir fahren so am Kiewer Meer entlang und gleich daneben ist ein Wasserkraftwerk. Also eines, was in den Prioritäten Russlands einfach sehr weit oben steht für die Zerstörung. Und also zwischen Wasser und diesem Kraftwerk ist ganz, ganz wenig Platz auf der Straße. Das heißt, wenn man zur falschen Zeitpunkt da ist, dann, wenn man da vorbeifährt, hält man schon ein bisschen den Atem an. 2 oder 3 Wochen, nachdem ich wieder weg war, ist auch das Kinderkrankenhaus in Kiew mit Raketen beschossen worden. Und natürlich gibt es auch so tiefergehende Furcht von wegen, was finde ich da eigentlich? Welches Land? In welchem Zustand treffe ich meine Freunde? Also ja, klar, ich hatte komplett die Hosen voll, aber ich musste auch trotzdem mal wieder hin. Jetzt nicht nur wegen dem Buch. Also ich habe halt jetzt zu dem Zeitpunkt 2 Jahre einfach aus der Ferne zugesehen, wie diese Welt, die ich kenne, zerstört wird. Und das macht was mit einem, das immer wieder wegzudrücken und seinen kleinen Alltag weiterzuleben. Und ich meine damit, also wegdrücken kann auch darin bestehen, dass man zwar die Nachrichten noch guckt, aber die Frage ist ja, wie tief lässt man sich darauf ein? Und ich habe das aber, also ich habe das für mich gebraucht und aber auch gesagt, dass ich das Buch nicht schreiben kann, ohne dass sozusagen die Ukraine jetzt spürbar ist und auch echt ukrainische Figuren zu Wort kommen. Und natürlich ist es auch ein Versuch, der Mutter klarzumachen, okay, wenn du wirklich nur, wir haben ja gerade drüber gesprochen, wenn du das wirklich alles für die Wahrheit hältst, für die unumstößliche, wollen wir doch mal sehen, ob das noch besteht, wenn dein eigener Sohn da in Gefahr gerät.
Sie haben das beschrieben bei Ihrer Fahrt auch schon auf Kiew zu. Einerseits die ukrainische Landidylle mit den grasenden Pferden und dann eben auch der Luftalarm, als der dann kam und Sie Ihre Freunde sahen und in welchem Zustand die so leben und es ihnen geht inzwischen. Mhm. Es war ja auch für Sie eine riskante Reise, also nicht nur aufgrund des Krieges, sondern auch ein junger Mann, der in ein Land reist, in dem eben junge Männer nicht so einfach ausreisen dürfen. Hatten ja, Sie davor auch Angst? War das auch nicht irgendwie ein Gefühl zumindest der Unsicherheit?
Doch, auch. Also besonders, wenn im Pass als Geburtsort Kiew vermerkt ist. Und was ich auch nicht gewusst habe, war, dass inzwischen die doppelte Staatsbürgerschaft möglich ist. Also ich habe nur den deutschen Pass. Ich dachte, man kann auch keinen ukrainischen Pass haben, aber man kann. Und dann haben die Soldaten, eigentlich SoldatInnen, mich da sehr, sehr lange und sehr genau, besonders bei der Ausreise, geprüft. Aber dann ganz rechtsstaatlich auch wieder rausgelassen. Ja. Natürlich war das ein Risiko, aber für mich ist das Buch erst gerechtfertigt gewesen und legitim gewesen, als der Ukraine-Teil dazu kam. Und dass ich jetzt davon erzählen kann, dass es jetzt nicht wenige, gerade in dieser Phase zeitgeschichtlich, jenseits der Nachrichten, diese Figuren in meinem Buch gibt, die in ihrem kleinen schiefen Häuschen leben, das von dem Bombardement nicht mehr zu richten ist, in dem irgendwie die Hunde jetzt Angst haben, nachts überhaupt rauszugehen, dass der dieser Kindheitsfreund ist, der junger Vater ist und der zu Beginn der Invasion unbedingt ins Militär wollte und jetzt eigentlich jeden Tag fürchtet, eingezogen zu werden, dass all das jetzt irgendwie auch auf literarisch-emotionale Art die Leute erreichen kann, das ist mir halt das Risiko allemal wert gewesen. Und das ist, Sie fragen mich ja nach dem autofiktionalen und dem autobiografischen Schreiben, das ist eben auch etwas, was ich als Geschenk empfinde, weil ich Zugang zu diesen verschiedenen Welten und Kulturen habe und sie auch übersetzen kann für ein deutsches Publikum oder auch vielleicht nicht nur ein deutsches. Also ich meine, nicht nur sprachlich, sondern auch kulturell und emotional übersetzen kann.
Ja, die Stimmungen kommen ja sehr deutlich herüber. Ja. Also das finde ich schon unbedingt.
Und deswegen schreibe ich dann teilweise auch die Bücher, die ich schreibe, weil ich nun mal diese verschiedenen Zugänge habe und die alle bei der politischen Lage einfach für mich zumindest einen krassen Wert haben. Mhm. Also, und sei es nur, dass da Leute aus der Ukraine eben wirklich zu Wort kommen. Also eine Figur, der Andrei, der auch ein bisschen schwierig ist, der auch hier und da antisemitische Sachen sagt und so, der hat so einen Moment, wo der einfach ausrastet und sagt, aber uns glaubt einfach keiner. Uns glaubt keiner. Warum würden wir denn unser eigenes Land zerbomben? Was ist das für ein Schwachsinn? Ich sage all meinen Freunden im Ausland, natürlich kannst du ja Russisch sprechen. Ich spreche doch auch Russisch. Uns glaubt keiner. Und jemanden, also so jemanden dann eine Stimme zu geben, ist mir schon wichtig.
Чудится жизнь моя, боль моя. Быть может, наша встреча сбудется, ведь так мала земля. Мне все дороже, все родней, воспоминания далеких дней. И мне все чудится, чудится город прежний, тихая улица, голос нежный. Нет любви, там нет надежды.
Выходят в свет чужие повести новых дней, юных лет.
Другая жизнь, другие скорости, весна и нет, Джульетт.
В мерцании праздничных огней воспоминания еще острей. И мне все чудится, бережно мной хранимый, кружится, кружится диск старинный, тобой мной такой любимый. И снова мне твой голос чудится. Жизнь моя, боль моя, едва ли наша встреча сбудется. Так велика земля, в твоем окне зажжется свет, но этой улицы на свете нет. И только дальняя, дальняя песня ветра сердцу печальному нет ответа и лишь надежды. Жизнь согрета. Та-ба-та-ба-да-да-да, та-ра-ра-ра. Та-ба-та-ба-да-да-да, та-ра-ра-ра. Та-ба-та-ба-да-да-да, та-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра-ра-ра, та-ба-та-ба-да-да-да, та-ра-ра-ра. Та-ба-та-ба-да-да-да, та-ра-ра-ра.
Mikhail Tariverdiev ein zweites Mal hier mit Your Voice, auch ein Wunsch von Ihnen.
Ja, die erste Zeile, dieses Amnia Petru Gulas Judica, das ist, mir scheint so, als würde ich wieder deine Stimme hören. Und es ist einfach einer der schönsten Texte über den Verlust, nicht nur von einem Menschen, sondern auch einer ganzen Vergangenheit, die ich hier gehört habe. Also dieses Lied ist sehr besonders für mich.
Dimitri Kapitelmann, mir kam es beim Lesen so vor, die beiden ersten Bücher haben irgendwie eine andere Tonart. Die sind leichter, die sind verspielter, mit großer Komik. Das kann man natürlich hier bei den russischen Spezialitäten auch alles haben und auch wiederfinden. Aber der Ton ist ernster. Das Setting der drei Bücher, kann man sagen, ist immer ihre Familie. Immer kommen die vor, aber würden Sie auch sagen, würden Sie mir zustimmen, dass dieser dieser Roman die russischen Spezialitäten doch auch anders ist als die beiden Vorgänger?
Ich würde sagen, die Zeiten sind andere. Die Zeiten sind deutlich beschissenere. Darf ich das sagen in einer Kultursendung? Oder? Also all meine Bücher haben irgendwie, also all die Dinge, vor denen ich darin gewarnt habe, sind eingetreten. Das erste Buch spielt in Israel und mahnt auch, im Nahostkonflikt nicht zu verbittern und zu absoluten Rücksichtslosigkeit zu greifen. Und schauen Sie an, wo wir da sind. Das, die Formalie in Kiew warnt vor Nationalismus und auch davor, Migranten für alles verantwortlich zu machen und ankommende Menschen wie eine Plage zu behandeln. Schauen Sie sich die Wahlergebnisse an, schauen Sie sich den Wahlkampf an. Und dieses Buch spielt ja nicht nur im Krieg, sondern auch in dieser postfaktischen Phase, in der wir sind. Und natürlich ist da immer noch viel Freude am Erzählen, anders könnte ich diese Bücher auch nicht schreiben, aber es ist eben auch, der Tod ist Teil dieses Buches und auch irreparable Katastrophen sind, wie dieser Krieg ist Teil dieses Buches. Die ganze Atmosphäre ist im Prinzip so, dass jederzeit alles möglich ist. Also Kammerspiel und Roadmovie, das stimmt, was Sie gesagt haben, aber eigentlich ist man nie in Sicherheit die ganze Zeit. Vor den Abgründen, die da kommen könnten im nächsten Satz. Und das habe ich auch ganz bewusst so angelegt, weil wir sind auch nicht sicher vor den Abgründen, die in den morgigen Sätzen kommen könnten.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, das haben Sie bewusst so angelegt. Lassen Sie uns doch mal kurz in Ihre Schreibwerkstatt schauen. Mhm. Gibt es Gewohnheiten, gibt es Rituale, gibt es irgendetwas, was Sie brauchen, um in die gute Schreibstimmung zu kommen?
Nee, leider nicht, sonst könnte ich davon Gebrauch machen. Aber die ersten zwei Bücher, die habe ich so mehr oder weniger in braver Textarbeit konstant aufgeschrieben. Mhm. Und bei den Spezialitäten, die halt auch sehr mit so einem magischen Realismus und dem Grotesken arbeiten, also Maschinengewehre können sprechen, Fische können sprechen, Menschen verwandeln sich teilweise in Zigaretten. Das ging so nicht. Also das ging nicht mit ehrlicher Schreibtisch, jetzt mach halt Mentalität, sondern da musste ich immer in so ein ganz, müsste ich in so eine Höhle reinkommen, wo ich so grüne, gefährlich schimmernde Steine abklopfe. Im zweiten Teil ist es ein bisschen anders. Der ist etwas stiller und dokumentarischer auch geschrieben oder stellenweise etwas journalistischer, einfach weil es mir da auch sehr wichtig ist, aus der Ukraine zu berichten und das nicht zu überschreiben und das jetzt nicht als Autor zu zerstampfen mit Stilistik, sondern die Dinge auch sehr für sich sprechen zu lassen. Also ich würde fast sagen, das sind eigentlich zwei Bücher, oder die aber zusammengehören.
Unbedingt.
In der Erzählung. Im letzten Teil ist eigentlich vor allem Mut das, was ich brauche, um dahin zu gehen, wo es weh tut im Schreiben. Also im ersten Teil ist es vielleicht der Mut, überhaupt zu beginnen und daran zu glauben, dass das schon irgendwie ein Wesen wird, das laufen kann. Und gerade bei dem Ukraine-Teil ist mir etwas passiert, beim zweiten Teil, was mir noch nie beim Schreiben passiert ist, also nicht in dem Ausmaß, nämlich, dass ich das an einem Tag einen sehr großen Teil davon geschrieben habe. Und normalerweise, so erlebe ich es, man schreibt ein bisschen und dann kommen so Hindernisse. Denkt man, ja, das ist vielleicht nicht das richtige Wort und das ist mir auch doof. Und an dem Tag war es aber so, dass ich immer gleich gewusst habe, was das Problem ist und quasi wie so ein Sprinter über die Hürde drüber geschrieben habe. Und das ging dann so, glaube ich, weiß ich nicht, 20 Stunden und dann bin ich zusammengebrochen.
Oh je, ja. Aber man sagt ja auch, die Teile, die man so in einem Guss schreiben kann, sind die wirklich authentischen vielleicht und die wirklich guten? Mhm. Gab es denn eine Situation, in der Sie gemerkt haben, jetzt ist die Zeit reif für das neue Buch, so fange ich an?
Ja, aber sie wird nicht so klingen, wie Sie vielleicht denken. Ich war auf Fuerteventura an einem unglaublich schönen Ort, nämlich in so einem Strand, wo auch Angela Merkel Urlaub gemacht hat. Und also fast schon so Licht wie, also das ist ja näher zu Afrika, so krasses Licht, wunderschöne Berge, das Meer, bunte Paraglider im Himmel, so kleine blaue Lagünchen im Sand. Und ich laufe aber rum mit so einem russischen Buch und nutze wieder den Sprachinhalator. Mhm. Und denke auch darüber nach, wie Zelensky zu Merkel sagt, die im Ruhestand ist, dass sie doch gerne mal Bucha besuchen kann. Und ich dachte so, mein Gott, du siehst von außen so seltsam aus, wie du an diesem Ort der Schönheit hier deinen kleinen Sprachinhalator halblaut russische Sachen aufsagst. Und das war aber so ein guter Blick, der mir nochmal gesagt hat, ganz, ganz offensichtlich musst du das verhandeln. Ganz offensichtlich drückt das als Lebensthema und du hast wirklich etwas dazu zu erzählen. Und so hat das dann begonnen. Also nicht bei grauseligen Nachrichten und bei unerträglichen politischen Schreckensbotschaften, sondern eigentlich an einem der schönsten Orte, an dem ich hier war, dem ich aber auch nicht in der Lage war, wirklich wahrzunehmen.
Und trotzdem möchte ich nochmal nachbohren. Würden Sie nicht auch sagen, dass der Ton denn zumindest gut im zweiten Teil ein ernsterer ist, ein neuer Ton vielleicht auch? Wir haben über das Geschäft Ihrer Eltern gesprochen, das inzwischen zu ist, das ja auch ein großer Topf war für Ideen, für Impulse, aus denen Sie Geschichten gezogen und gemacht haben. Ja. Würden Sie sagen, dass da jetzt was Neues grundsätzlich auch kommt in Ihren Büchern?
Ich glaube, ich habe jetzt ein paar Barrieren eingerissen, die definitiv zu einer anderen Art vom Erzählen führen werden. Aber zuerst hat sie die Welt eingerissen. Also die Verluste, die Enttäuschung, die Verbitterung, alles Leid, was ich da entweder selbst mitbekommen habe oder mit ansehen musste in den letzten Jahren, haben schon auch ihren Teil beigetragen. Also ich bin einfach nicht in der Stimmung, die alten Geschichten, die harmlosen Geschichten zu erzählen. Und wenn Sie so wollen, stelle ich ja auch eine große Falle in diesem Buch, in dem es die Geschichten ja gibt. Aber boy oh boy, is there more to come.
Käme ich jetzt zu der Frage, zu der abschließenden Frage, gibt es einen neuen Plan für ein nächstes Buch?
Nee, es gibt aber die vertragliche Pflicht, gegenüber dem Verlag einzuentwickeln.
Dann sind wir gespannt. Dimitri Kapitelmann, ich danke Ihnen für Ihren Besuch hier bei uns. Für das Gespräch war mir eine große Freude.
Ich danke Ihnen ebenso. Vielen Dank.
Das war NDR Kultur à la carte. Heute mit Dimitri Kapitelmann. Sein jüngstes Buch heißt Russische Spezialitäten und ist bei Hansa Berlin erschienen. Danke fürs Zuhören. Schön, dass Sie dabei waren, sagt Claudia Christoffersen.